Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Laura Bornmann dem Thema Gen Z und Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum wir von Gen Z sehr viel lernen können, was deren Bedürfnisse sind, insbesondere an Jobs, Arbeitgeber und Führungskräfte und wie es uns allen gelingen kann, Führung zukunftsfähig und menschlicher zu gestalten. Laura Bornmann zählt zu Deutschlands profiliertesten HR-Influencerinnen, ist eine führende Stimme, wenn es um New Work geht und sie brennt für die Entwicklung von Menschen in Organisationen. Laura sitzt immer wieder auf Podien und in Talkshows und informiert ihre rund 80.000 FollowerInnen bei LinkedIn über Neuerungen in der HR- und Arbeitswelt. Ihr liegt die Veränderung der Arbeitswelt sehr am Herzen und sie ist überzeugt davon, dass die New Work-Bewegung kein Widerspruch zu guten Ergebnissen und Leistungen ist. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Laura Bornmann kennenlernen werdet. Hier erfahrt ihr unter anderem, wie wichtig Laura tiefe Gespräche und Zeit mit ihr wichtigen Menschen ist, warum Laura Dinge verändern und bewegen möchte und sie sich deshalb auch gerne mit Menschen umgibt, die nicht nur am Spielfeldrand stehen, sondern mit ihr gemeinsam auf dem Spielfeld stehen. Hört, warum die Eigenschaft Empathie Laura schon sehr lange begleitet und ihr Menschen und Menschsein ganz besonders am Herzen liegen. Ihr werdet erfahren, was Laura Bornmann über die Gen Z denkt, welche Bedürfnisse der jungen Generation sie als besonders wichtig ansieht und warum sie sagt, ich möchte Vorurteilen gegenüber der Gen Z begegnen, indem ich sie ausräume. Zum Beispiel ist die Gen Z nicht weniger leistungsbereit als andere Generationen. Hier hilft einem als Führungskraft übrigens ein positives Menschenbild, das davon ausgeht, dass jeder Mensch gerne etwas leisten möchte, wir alle intrinsisch motiviert sind, wir alle etwas bewegen und etwas Gutes erreichen wollen. Versteht, warum Unternehmen zwar geeignete Rahmenbedingungen für die Gen Z schaffen sollten, dies aber dennoch immer auch in den Unternehmenskontext einzubeziehen ist. Und hier geht es selbstverständlich auch immer um eine Lösung im Rahmen derer, die Businessziele erreicht werden können und idealerweise im Einklang mit den individuellen Bedürfnissen gebracht werden können. Hört rein und erfahrt, warum Führung für Laura der Schlüssel für New Work und für eine Kulturveränderung ist und warum sie sagt, jungen Menschen ist es wichtig, eine empathische Führungskraft zu haben, die den Menschen als Ganzes sieht, die das Potenzial sieht, die Menschen fördert, die die Menschen gemäß ihrer Stärken auch einsetzt und die ein wirkliches Interesse daran haben, dass Menschen wachsen. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Laura Bornmann für die Themen Gen Z und New Leadership und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, Führungskräfte sollten Potenzialentfalter sein und Talentmagneten. Menschen folgen Menschen und deshalb sollten Führungskräfte auch nach außen zeigen, warum es sich lohnt, in dem eigenen Unternehmen zu arbeiten. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Laura, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Laura, wir werden uns heute mit dem Thema Gen Z und Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum wir von der Gen Z sehr viel lernen, was deren Bedürfnisse sind, insbesondere an Jobs, Arbeitgeber und Führungskräfte und wie es uns allen gelingen kann, Führung zukunftsfähig und menschlicher zu gestalten. Laura, du zählst zu Deutschlands profiliertesten HR-InfluencerInnen, bist eine führende Stimme, wenn es um New Work geht und du brennst für die Entwicklung von Menschen in Organisationen. Als ehemalige Co-Chefin der NGO Startup Teens und der Beratung Gen Challenge hast du ArbeitgeberInnen auf das vorbereitet, was die Unternehmen in den kommenden Dekaden brauchen werden, um genügend Arbeitskräfte an sich zu binden und auch für die Generation Z, Generation Z zu attraktiven Arbeitgebern zu werden. Wir kennen uns ja schon aus deiner Zeit bei der Rewe Dortmund und dort hast du deine Expertise und dein Talent als Leiterin der Personalentwicklung bewiesen, wo du gemeinsam mit deinem 20-köpfigen Team für 18.000 Mitarbeitende zuständig warst. Dort war es deine Aufgabe, die Personalentwicklung zukunftsfähig aufzustellen und dafür zu sorgen, dass der Personalbedarf qualitativ und quantitativ gesichert ist. Neben der Organisation und Führungskräfteentwicklung, dem Talentmanagement und dem Recruiting ging es dir vor allem darum, die Arbeitgebermarke zu stärken, um insbesondere auch für junge Generationen attraktiv zu bleiben. In diesem Zusammenhang hast du auch dafür gesorgt, dass das Unternehmen Rewe in eine neue, menschenorientierte Arbeitswelt geführt und eine moderne Führungskultur implementiert wird. In der aktuellen Ausgabe des Thrive-Magazins heißt es von dir in einem Interview zum Thema, welche Kompetenzen HR jetzt braucht: Wir müssen viel mehr darauf schauen, wer im Unternehmen überhaupt in eine Führungsrolle befördert wird. Die klassische Karriere sieht oft noch so aus, dass diejenigen Teams leiten dürfen, die gute fachliche Leistungen bringen und schon lange im Betrieb sind. Dabei ist Führungskompetenz selbst das wichtigste Asset für eine solche Position. Das versuchen wir Arbeitgeber immer wieder zu vermitteln. Wir müssen die Leute schulen und vorbereiten. Ja, liebe Laura, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch jetzt mal starten.
Ja, du bist richtig gut vorbereitet, Joachim.
Ja,
was du jetzt alles rausgeholt hast, sehr, sehr gut.
Ja, du gibst es aber auch her und deshalb war es mir auch ein Anliegen, auch die Intro so ein bisschen ausführlicher zu gestalten. Und lass uns doch jetzt mal mit einer Frage starten, Schön. Die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle, Laura. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Letzte Woche würde ich sagen, tatsächlich war letzte Woche an einem Abend bei meiner Schwester zu Gast und meine Schwester hat für mich gekocht und wir haben den ganzen Tag eigentlich gar nichts oder den ganzen Abend gar nichts Besonderes gemacht, sondern nur zusammen gegessen und gesprochen, aber hatten ein sehr schönes, tiefes Gespräch und das hat mich total mit Glück erfüllt und ich glaube, am Ende ist es genau das, was ein schönes Leben ausmacht, irgendwie Zeit mit Menschen zu verbringen, die uns wichtig sind und einfach auch mal schöne, tiefe Gespräche zu führen und einfach mal darüber zu sprechen, wie geht's uns eigentlich wirklich.
Absolut, ja. Und da braucht es manchmal irgendwie gar nicht so viel, wie du auch sagst, sondern es reicht dann einfach mal aus, wie gesagt, Zeit mit jemandem zu verbringen, der einem dann am Herzen liegt und wie du sagst, auch mal so einen wertvollen Abend miteinander zu verbringen. Ja, vielen Dank, dass du auch das mit mir und unseren ZuhörerInnen hier geteilt hast. Damit diese, nämlich meine ZuhörerInnen, dich noch etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Laura Bornmann ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Laura, ist: Wer bist du?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so einfach in kurzen Sätzen beantworten. Ich bin jemand, der was verändern möchte in der Arbeitswelt, also einen positiven Unterschied machen möchte, mich vor allem dafür einsetzen möchte. Du hast es anfangs gesagt, dass die Arbeitswelt menschlicher wird, weil ich glaube, dass davon nicht nur wir Menschen, also die MitarbeiterInnen profitieren, sondern am Ende auch die Unternehmen, weil am Ende geht es natürlich um Ergebnisse, am Ende geht es um Leistung auch, gerade in Zukunft, die Herausforderungen, die wir haben. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern es passt gut zusammen.
Absolut.
Ich bin auch ein Mensch, der sehr empathisch und mitfühlend ist. Manchmal so empathisch, dass es manchmal auch anstrengend für mich ist, weil ich sehr schnell auch Stimmung und so mitbekomme. Ich sage immer, bei Rewe war es auch immer interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Märkten unterwegs war, in den Rewe-Märkten, habe ich relativ schnell mitbekommen und auch jetzt, wenn ich einkaufen gehe, wie denn die Kultur ist. Also ich habe da ein gutes Gespür für. Das kann auch manchmal anstrengend sein. Und jemand, der sich wirklich für andere Menschen und die Hintergründe interessiert schon auch, und das wird mir von anderen gespiegelt und da, das ist ja auch schön und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man über Stärken sprechen kann, jemand, der auch ansteckend sein kann, inspirierend sein kann und begeistern kann.
Absolut, also ich hatte es ja eben erwähnt, kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und sind ein bisschen länger in Kontakt. Und ich verfolge ja auch regelmäßig beispielsweise deine Posts auf LinkedIn und wurde selbst auch davon angesteckt, ja, muss ich an der Stelle auch mal sagen.
Schön.
Und regelmäßig auch mitgerissen Dito. Durch das, was du auch schreibst, ja. Find's übrigens auch ganz gut, du erwähnst es ja immer wieder auch mit der Empathie bei dir, dass du dich, wie soll ich jetzt sagen, diesbezüglich auch so outest, ja. Also vor Jahren war das, glaube ich, noch gar nicht so gang und gäbe, ja, dass man gerade dieses Thema Empathie dann auch mal so herausstellt. Heute ist es meiner Meinung nach, und ich würde mich selbst auch als sehr empathisch bezeichnen, als ein richtiges Asset, ja, auch im Thema oder im Kontext von Leadership. Es ist in der Tat nicht immer einfach, A, für einen selbst, so wie du gesagt hast, aber auch B, für die Umgebung. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man dann immer als empathischer Mensch sich auch so die richtige Umgebung und das richtige Biotop dann auch aussucht, oder?
Ja, ich dachte früher immer, das sei eine Schwäche, ne? Also das habe ich auch schon öfter gesagt, dass mir vorher gesagt wurde, ich sei zu nett und damit könnte ich keine Karriere machen. Und heute, genau wie du sagst, heute weiß ich, dass das eine Stärke ist und dass es in Zukunft immer wichtiger wird. Und,
richtig.
Und das ist auch mein Ziel, was du sagtest. Also ich möchte... So, das finde ich immer ganz schön, die Person sein, die ich mir früher als noch jüngere Frau gewünscht hätte. Eine Führungskraft oder jemand, der schon auch offensichtlich auch irgendwie erfolgreich ist. Und ich weiß, dass es eine gute Zeit ist. Also vor 10 Jahren sah die Welt noch anders aus, da wäre ich so nicht erfolgreich gewesen. Aber dass man erfolgreich sein kann, eben auch wenn oder vielleicht gerade weil man empathisch ist, weil man auch offen zu Themen spricht, die einem schwerfallen, wovor man Angst hat vielleicht auch, was man nicht gut kann. Und genau da möchte ich halt einen Unterschied machen, weil ich weiß noch, ich habe früher gedacht, oh Gott, ich kann niemals Führungskraft werden oder irgendwie erfolgreich sein, weil ich habe so viele Schwächen und die anderen haben viel mehr Stärken als ich. Und damit möchte ich irgendwie brechen, weil ich weiß ja, dass es anderen Menschen genauso geht, nur dass viele sich nicht trauen, und das kann ich auch verstehen, offen darüber zu sprechen.
Ja, dann zu meiner zweiten Frage im Kennenlernmodus, Laura. Was ist dir wirklich wichtig?
Kann man jetzt auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Grundsätzlich, ich habe es gerade gesagt, also mir ist, und das ist auch ein Learning, das ist auch eine Entwicklung, was ist wirklich wichtig im Leben, und das sind wirklich, wirklich Menschen, auf die ich mich verlassen kann, die bedingungslos da sind, die mich nehmen, wie ich bin, die mich aber auch unterstützen, die eben nicht neidisch sind, sondern die aufrichtig sich auch für mich freuen. Genauso gebe ich das natürlich auch zurück. Aber das ist wirklich das, glaube ich, was zählt im Leben. Vielleicht da nochmal im Arbeitskontext, weil da bin ich auch die letzten Jahre schlauer geworden. Es ist mir total wichtig, Freiraum zu haben, was bewegen zu können, die Verantwortung zu haben, aber auch eben auch Dinge machen zu können, die vielleicht mal nicht funktionieren. Also da einfach Spielraum zu haben, Vertrauen zu bekommen, aber auch mit guten Menschen zusammenzuarbeiten, auch im Job. Also Menschen, die es auch gut miteinander meinen, die auch empathisch sind selber und auch die mich inspirieren. Mhm. Also ich habe ein sehr starkes Lernmotiv und deswegen brauche ich Menschen, die, das ist okay, wenn Menschen einfach ihren Job machen wollen und dann damit fein sind. Das ist total okay. Aber mir ist wichtig, Menschen zu haben, die auch mehr bewegen möchten, die auch was verändern möchten, die nicht nur am Spielfeldrand stehen, sondern die auch mit mir auf dem Spielfeld stehen. Und die, genau, einfach auch was bewegen möchten. Das inspiriert mich.
Ja, auch dafür Dankeschön. Und meine dritte Frage im Kennenlernmodus ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
Ja, ich glaube, jetzt wiederhole ich mich, aber tatsächlich einen Unterschied in der Arbeitswelt, in Deutschland zu machen, in den Unternehmen zu machen. Und mit all den Dingen, die ich mache, ob das auf LinkedIn ist, Podcast oder eben auch die Dinge, die du gerade angesprochen hast, in Netzwerken, auf Veranstaltungen zu sein, da irgendwie einfach davon zu überzeugen, und das vielleicht mal ganz konkret, dass eben die New Work-Bewegung, was auch immer wir jetzt, ne, darunter all die Dinge, für die wir beiden uns ja auch einsetzen, dass das eben kein Widerspruch ist zu guten Ergebnissen und Leistungen. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern, sondern dass das darauf einzahlt und dass alle Seiten profitieren, wenn wir Dinge verändern, die Arbeitswelt verändern, Führungsverhalten verändern vor allem, weil ich glaube auch da, und das ist ja auch dein Thema, Joachim, wirklich das Thema Führung ist der Schlüssel für New Work, für eine Kulturveränderung und so weiter, und da müssen wir anfangen.
Ja, absolut, und da sind wir Gott sei Dank auch nicht alleine. Ja, ich hatte gerade in meiner letzten Podcast-Folge mit Svante Almers auch ausführlich
ja,
über
New Ja, die ist toll. Viele Grüße.
Ausführlich.
Magst du sehr gerne.
Ja, ja. Also so es war toll. Auch ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und wir haben natürlich, weil das auch ihr Steckenpferd ist, ausführlich über New Work gesprochen. Auch, dass das eine Reise ist, ja. Und sie hat dann auch gesagt, sie mag auf der einen Seite auch, sie hat sich so ausgedrückt, keine Fassadenmalerei, ja. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, so wie du eben gesagt hast, dass das New Work-Thema, sag mal, nicht inflationär behandelt wird und man auch immer wieder auf den Punkt zurückkommt, dass es irgendwie mehr ist als irgendwie Tischkicker oder Obst oder sonst irgendwie was, sondern dass es natürlich auch in letzter Konsequenz
das um das geht. Das kann ich auch gar nicht mehr hören.
Ja.
Ich kann das auch gar nicht mehr hören. Das ist einfach so, das wird so bagatellisiert dadurch und so klein gemacht. Das finde ich so schwierig.
Ja, und mir ist an der Stelle auch immer wichtig, so das, was du eben gesagt hast, dass es kein Widerspruch ist, auch zum Thema Ergebnisse, Erfolg. Und man ist ja auch, glaube ich, mittlerweile so weit, dass gerade das, was New Work ausmacht, dass es in der Tat dann auch messbar ist, ja, gerade an solchen Sachen wie Ergebnisse, Erfolg, dann konkret in Umsatzzahlen dann auch oder an reduzierten Krankheitsraten und so weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und auf der anderen Seite sich immer wieder auch bewusst machen, wo stehen die einzelnen Menschen und Unternehmen auch beim Thema New Work? Ja, also wir hatten beispielsweise auch das Thema, wir sind da manchmal auch in so einer Bubble, ja, ich sag mal auch in der LinkedIn-Community, ja, wir sind dann ja vielleicht auch gedanklich schon hier und da weiter und es macht dann auch keinen Sinn, die Messlatte ganz, ganz oben anzulegen bei jemand, der vielleicht erstmal die Basics verstehen muss oder auch bei Unternehmen, die noch nicht so weit sind, sondern da wirklich mit kleinen Schritten zum Erfolg zu kommen und das kann natürlich dann immer auch sehr, sehr bereichernd sein, dazu beizutragen.
Ich glaube, wir müssen das differenziert sehen. Und ich glaube, das ist schon gerade, wir sind in so einem Transformationsprozess. Wir haben halt natürlich auch noch sehr unterschiedliche Jobs. Also wir reden, genau wie du sagst, die LinkedIn-Bubble ist sehr akademisch geprägt natürlich. Hm. Wir haben natürlich das bei Varewe natürlich auch ein Thema. Die meisten Mitarbeitenden, die haben eben auf der Fläche in den Märkten und in der Logistik gearbeitet, die wenigsten in den Zentralbereichen, in den Bürobereichen. Und da sieht New Work vielleicht anders aus. Und ich glaube, das müssen wir uns individuell angucken. Aber das bedeutet nicht, und das finde ich schwierig gerade, dass viele sagen, die eben für solche Bereiche verantwortlich sind, naja, wir können kein Homeoffice machen, deswegen betrifft uns das alles nicht. So, und das ist, Homeoffice ist ein kleiner Teilbereich, ein kleiner Baustein und steht unter der Überschrift Flexibilität. Aber es gibt viele andere Dinge, die man genauso in gewerblichen Bereichen, sehr, sehr viele Dinge, außer vielleicht Homeoffice, ansonsten kann man ganz viel auch da verändern in Richtung New Work, die Arbeit besser machen, dass die Arbeit eher dem Menschen dient und nicht, also eher dem Menschen dient. Und da ist so viel mehr möglich und ja, und auch dafür kämpfe ich, weil es geht nicht nur um die akademischen Bereiche, sondern für, eigentlich geht es um alle Jobs. Und wir können überall Dinge verändern. Und übrigens Führung, wenn wir uns mal bei Führung angucken, wo wir sagen, wo ich auch sage, das ist, glaube ich, ein Kern. Also Führung ist überall ein Thema und wir alle wünschen uns eine wertschätzende Führungskraft, die unser Potenzial sieht, die uns nach den Stärken einsetzt und die uns motiviert, einfach mehr zu bewegen. Und deswegen, ja, finde ich, müssen wir es differenziert und individuell sehen und überall ist mehr möglich, als wir glauben.
Genau, und das treibt uns ja auch an, ne?
Genau, ja.
Kommen wir mal zu unserem Kernthema und lass uns mal einsteigen mit dem Thema Gen Z und zunächst mal auch drüber sprechen, über wen wir hier überhaupt reden. Ne? Auf der Seite von Personio habe ich neulich gelesen, die Generation Z gilt als faul, unverbindlich und unstet und drei drastische Vorurteile, die sich in den nächsten Jahren aber in Wohlgefallen auflösen werden, denn ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Sachen Digitalisierung werden Unternehmen positiv beeinflussen. Welche Eigenschaften und Merkmale hat denn die Generation Z, Laura, und welche Werte stehen denn im Zentrum deren Handelns und Denkens?
Also vielleicht mal vorab dazu. Ich glaube, zwei Sachen sind mir da wichtig. Zum einen glaube ich, die junge Generation, klar, also jede Generation ist geprägt vielleicht nochmal durch andere Themen, die auf der Welt passieren, andere Einflüsse. Das ist so und das hat auch Auswirkungen. Ich glaube aber fest daran, dafür setze ich mich ein, dass die junge Generation eigentlich, dass das menschliche Bedürfnisse sind, dass du die genauso hast wie ich. Ich bin auch nicht mehr Generation Z. Und das kriege ich auch mit, ne, in vielen Gesprächen, auch mit älteren Generationen, die sagen, naja, ich wünsche mir das genauso, all die Themen. die jetzt die Generation Z fordert. Nur der Arbeitsmarkt ist heute eine andere Situation. Der Arbeitsmarkt stellt sich heute anders dar. Hm. Wir haben heute einfach einen massiven, nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitnehmermangel. Das wird sich zuspitzen in den nächsten Jahren. Das heißt, Angebot und Nachfrage. Die jungen Menschen, die kennen gar keinen anderen Arbeitsmarkt, die können heute ganz anders in Gespräche, in Verhandlungsgespräche einsteigen. Und das, glaube ich, ist nochmal der große Unterschied. Hm. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass das nur Bedürfnis ist. Und da gibt es auch Studien zu, dass das diese Bedürfnisse, die die junge Generation gerade lautstark artikuliert, eigentlich alle Generationen betrifft. Hm. Der zweite Punkt ist, ich glaube, Unternehmen müssen aufpassen, dass sie nicht nur jetzt den Fokus auf die junge Generation legen. Klar müssen sie das, weil in Zukunft gehen viele ältere Generationen in Ruhestand und die Jungen rücken nach. Aber was wir auch merken, ist, dass viele ältere Generationen sich gerade benachteiligt und nicht mehr gesehen fühlen. Und ich glaube, da muss man, das ist ein Kommunikationsthema, weil, wie gesagt, am Ende sind das Bedürfnisse, das sind alles Themen, die eigentlich allen Generationen zugutekommen, die Unternehmen da jetzt verändern. Und ich glaube, das muss auch so kommuniziert werden. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur das Neue wertschätzen, was die junge Generation mit reinbringt, sondern auch, und alles darauf ausrichten, sondern auch die älteren Generationen im Fokus haben. So, aber zu deiner Frage, was macht die junge Generation aus, war deine Frage, glaube ich, ne?
Genau, also was macht die aus? Welche Werte stehen denn quasi in deren Zentrum des Handelns oder auch Denkens? Was sind deren Bedürfnisse? Wodurch zeichnen sie sich aus? Wie will sie ihr Leben gestalten? Dass du das vielleicht mal so ein bisschen aus deiner Sicht beschreibst, wie du das wahrnimmst, wohlwissend. Und da stimme ich dir zu, dass man das jetzt nicht isoliert quasi auf diese junge Generation kaprizieren oder konzentrieren kann, weil auch ich bin ja da schon etwas älter und kann mich durchaus mit Werten und Bedürfnissen, die Generation Z jetzt vielleicht ein bisschen offener artikuliert, dann auch sehr gut identifizieren. Ja.
Total. Genau, um da mal vielleicht ein paar Dinge zu nennen. Hm. Also einmal du hast gerade direkt mit den Vorurteilen, genau, die kennen wir alle. Also oft ist es ja gerade so, die Älteren sagen über die Jungen, die sind alle faul. Hm. Und dann der zweite Satz ist, die wollen alle nur 4-Tage-Woche, was nicht stimmt. Und das andere ist, und das muss man auch sehen, die junge Generation sagt über die ältere Generation, die wollen sich alle nicht mehr verändern. So, also da gibt es viele Vorurteile gerade und ich glaube, dass da können wir viele Unternehmen tun da viel, dass sie da, dass die Generationen in Dialog gehen, dass man mal guckt, was sind die Bedürfnisse, weil am Ende hat das ganz viel Potenzial, wenn wir diverse Teams haben. So, das vielleicht schon mal vorab. Ansonsten ist es so, die junge Generation zwischen 1995 und 2010 geboren, ist, was man der jungen Generation schon nachsagt, ist, zum einen sind sie sehr, sehr gut ausgebildet. Sie sind, du hast gerade gesagt, technologieaffin, was nicht unbedingt kompetent heißt, aber sie sind natürlich, sie sind einfach damit groß geworden mit neuer Technologie oder mit digitalen Medien und bedienen das natürlich viel intuitiver und gucken auch zuerst, okay, wie kann mir, wenn ich vielleicht eine Aufgabe zu erledigen habe, wie kann mir denn irgendein Tool helfen? Und das ist ja heute ganz wichtig, ne? Weil wir müssen gucken, wir haben gerade schon über Arbeitnehmermangel, Fachkräftemangel gesprochen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir Prozesse automatisieren, dass wir KI, Digitalisierung viel öfter nutzen und da merken wir schon, ältere Generationen tun sich damit schwerer als junge Generationen, die das ganz intuitiv einfach nutzen, damit halt viel oft auch einfach effizienter sind. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Sie sind sehr sinnorientiert, das wird jungen Menschen auch nachgesagt. Und auch das wieder, glaube ich, hat sehr, sehr viele Vorteile für Unternehmen, aber Unternehmen müssen natürlich auch einmal mehr dafür investieren, auch das Warum zu erklären, warum müssen wir Dinge tun. Und aber auch das ganze Thema Haltung zeigen, also Arbeitgeberattraktivität, da müssen sich heute auch viele Unternehmen natürlich mit beschäftigen, dass CEOs Haltung zeigen. Da habe ich auch mal mit der Anahita Thum zusammen Gastbeitrag im Handelsblatt geschrieben. Das ist wichtig, auch öffentlich, ne? LinkedIn und so, Stellung nehmen zu vielen Themen, dass sich Unternehmen einsetzen, auch für gesellschaftsrelevante soziale Themen und so weiter. Also das wird wichtig, weil sie eben sehr sinnorientiert sind. Ihnen ist Flexibilität sehr wichtig. Also wir sehen anhand von auch Kündigungsstatistiken, dass das Thema Flexibilität immer wieder, genauso wie Wertschätzung, immer wieder unter den Top 3 vorkommt. Also junge Menschen gehen vor allem, weil sie wenig Flexibilität bekommen. Und auch da kann man auch nochmal intensiver zu diskutieren. Wir sehen ja gerade, dass viele Unternehmen wieder zurückrudern und sagen, die Leute sollen wieder ins Büro kommen und so. Und ich bin auch ein Fan davon. Ich glaube auch, dass wir uns sehen müssen. Aber ich glaube, dass wir einfach den Menschen mehr Flexibilität geben sollten. Weil wenn wir die richtigen Menschen haben, Mitarbeitenden haben, dann werden die das selbst gut beurteilen können, wann sie ins Büro kommen und wann nicht. Insgesamt gibt es keine Studie dazu, dass junge Menschen weniger leistungsbereit sind als andere Generationen auch. Ich kenne keine. Und das nehme ich auch nicht wahr. Ich glaube, wir müssen einfach viele Rahmenbedingungen verändern, Führungsverhalten verändern. Und so ist meine Erfahrung auch im praktischen Umfeld als Führungskraft, dass wir dann eher aufpassen müssen, dass Menschen dann nicht zu viel, und das sehen wir auch, dass sie nicht ausgebrannt sind anschließend, also dieses ganze Thema Burnout, weil sie zu viel machen und zu viel da reingeben, weil sie einfach motiviert sind. Und das ist eher meine Erfahrung. Also ja, vielleicht erstmal, das reicht vielleicht erstmal dazu.
Ja, vielleicht zwei, drei Sachen auch nochmal, die ich gerne aufgreifen möchte, die du genannt hast. Du hast ja am Anfang gesagt, dieses Technikaffine, ja, und dass man da auch gerne mit der Unterstützung von Tools und so weiter arbeitet. Es ist sicherlich so, dass diese junge Generation dann auf der einen Seite gut mit dieser Technik umgehen kann, vielleicht auch schneller als ältere Generationen, dann auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Digitalisierung und Technik weiter vorantreibt, ja, bis auch jetzt mit so Themen sich beschäftigt wie KI und so weiter. Das hat jetzt auch gerade aus der Perspektive von jemand, der nicht mehr zu dieser jungen Generation gehört, nämlich ich, dann aber auch durchaus was Positives. Also ich nenne das jetzt mal auch so eine Reverse-Mentoring-Erfahrung, ja, wo du dann, dann wirklich in eine Situation kommst, wo du auch sehr, sehr viel dann auch von diesen jungen Menschen lernen darfst, ja. Und wichtig ist, glaube ich, dass man offen dafür ist, ja, dass sie das auch anbringen können. Und weil du ganz am Anfang auch gesagt hast, dir ist es wichtig, dass natürlich das Arbeitsleben jetzt nicht nur zukünftig schon aus dieser jungen Generation besteht, sondern auch noch viele Ältere drin sind. Und es geht ja um dieses gute Zusammenarbeiten und die Diversität in Teams. Und das kann sich gemäß meiner eigenen Erfahrung dann auch durchaus super befruchten, auch gerade, wenn es um dieses Thema Technikaffinität dann geht, ne?
Total, auf jeden Fall. Du hast gesagt, genau, es gibt ja viele, und ich habe gerade gesagt, viele Unternehmen beschäftigen sich damit, wie können sie eigentlich die Synergien, die das eigentlich hat, die generationsübergreifende Zusammenarbeit fördern, weil das am Ende keine Nachteile haben muss, sondern im Gegenteil, sehr, sehr viele Vorteile. Und genau da gibt es verschiedene Konzepte, verschiedene Maßnahmen, die man einleiten kann in Unternehmen. Und Reverse Mentoring ist sehr einfach durchzuführen. Wir haben das bei Rewe auch gemacht. Und auch da nochmal, apropos LinkedIn, ich plädiere immer wieder dafür, das auch zu nutzen, weil das Konzept habe ich, viele Grüße an Jens Lang von der Deutschen Bahn. Also es ist auch schön, dass man sich austauscht. Wir haben das Konzept von ihm bekommen und haben das an unsere Bedürfnisse angepasst. Und dann ist das relativ einfach, das umzusetzen in Unternehmen. Das hat eine große Wirkung. Und genauso wie du sagst, am Ende lernt man wirklich was voneinander und man hat auch nochmal ein anderes Bild. Und versteht vielleicht, dass man, okay, die Situation ist anders, sie sind anders groß geworden. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ganz viele junge Menschen haben so einen extremen Leistungsdruck. Die vergleichen sich den ganzen Tag, weil sie auf Social Media überall unterwegs sind. Und ich denke manchmal auch so, ich bin ganz froh, dass ich auch noch als Kind groß geworden bin, ohne die ganzen digitalen Medien. Das ist schon auch krass, ne? Also das ist schon auch eine Herausforderung und nicht immer einfach. Und ich glaube, da einfach mal zu verstehen, okay, wie ist die Lebensrealität eigentlich des anderen? Warum ist das so? Was hat das für Hintergründe? Und ganz wichtig ist, glaube ich, immer auch als Führungskraft, dass wir ein positives Menschenbild haben. Die meisten Menschen wollen ja einen guten Job machen. Es kommen die wenigsten Menschen morgens zur Arbeit und sagen, heute mache ich mal einen richtig schlechten Job. Wir sind alle intrinsisch motiviert, weil wir natürlich auch eine Anerkennung haben möchten, weil wir was Gutes bewegen wollen. Und ich glaube, dieses Menschenbild, das sollten wir haben. Und ich glaube auch, dass in Unternehmen ganz viele Prozesse, Strukturen, Kulturen auf einem negativen Menschenbild basieren. Wir glauben, der Mensch ist faul, deswegen darf der nicht von zu Hause aus arbeiten, als mal ein Beispiel. So, und ich glaube, ganz wenige würden das ausnutzen. Ich glaube, die meisten wären eher motiviert dadurch, wenn wir das mal liberaler gestalten. Und da können wir einfach viel tun.
Ja, und gerade wenn du das Letzte jetzt auch erwähnst, also dieses positive Menschenbild, das für mich, also ich hoffe nicht nur für mich, aber ich habe damit total gute Erfahrungen gemacht, da ich dieses positive Menschenbild habe. Und davon geht ja auch erstmal so viel Vertrauen auch aus in meine MitarbeiterInnen. Da kriege ich dann auch total viel Vertrauen auch zurück. Und genauso ist es auch bei dem Thema Vorurteile. Also da bin ich 100% bei dir, wenn du dieses positive Menschenbild nicht hast. Natürlich ist es da relativ schnell mal gesagt, anhand von vielleicht auch ein, zwei konkreten Beispielen oder Erfahrungen, die der oder diejenige dann gemacht hat, dass dann pauschalisiert so Sachen rausgehauen werden, wie junge Generation ist faul, unverbindlich und unstet, ja, was ja in keinster Weise dann auch stimmen muss, sondern ich bin da wirklich auch bei dir, dass wenn man gerade mit so einem Menschenbild da reingeht, da auch ganz, ganz andere Erfahrungen macht und das noch gepaart auch mit dem, was du ganz am Anfang von dir selbst gesagt hast, was auch ein wichtiges Element von New Leadership meiner Meinung ist, nämlich Empathie, dass man auch da viel besser auch verstehen kann und auch verstehen will, was denn in dem Fall die jungen Menschen dann auch bewegt, ja.
Total, ja. Ich stimme dir voll und ganz zu und ich glaube, da müssen wir mal genau hingucken. Also die Menschen, die das so pauschal sagen, die sind faul und unverbindlich und so. Ich glaube, auch das muss man ernst nehmen. Also es hat ja auch einen Grund und es hat was mit der eigenen Sozialisierung zu tun. Natürlich. Aber faul ist oft, ja, die wollen nur noch 4-Tage-Wochen. Da muss man mal genau hingucken. Ist es wirklich so und warum ist das so und was hat das für Hintergründe? Ist das ein Widerspruch zu Leistung oder nicht? Genauso wie unverbindlich und illoyal ist oft ein Thema und das kann ich schon auch verstehen. Ist schon auch ein Thema, das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Recruiting angucken, da verändert sich ja gerade viel, eben aus den genannten Gründen von gerade, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben, also müssen sich Unternehmen umstellen. Und ja, viele Unternehmen kriegen das mit, dass junge Menschen irgendwie auch mehrere Verträge unterschreiben und dann sagen kurz vorher so, ich habe hier irgendwie noch ein besseres Angebot. Das ist halt ein Stück weit, so ist halt, der Arbeitsmarkt hat sich verändert. So. Und das ist ein anderer Zeitgeist einfach, es verändert sich. Und deswegen würde ich eher Unternehmen empfehlen, man kann jetzt sich zurücklehnen und sagen, oh, wie doof ist die Welt und wie doof sind die jungen Menschen. Oder man sagt, okay, die Welt hat sich verändert, wir brauchen hier neue Lösungen. Und guck mal, wie können wir zum Beispiel jemanden schon an unser Unternehmen binden, wenn er den Vertrag unterschrieben hat, aber noch nicht den ersten Tag im Unternehmen hatte. Also das Onboarding muss früher starten. Und die Unternehmen, die jetzt natürlich, so ist es ja immer gewesen, die Welt, die Arbeitswelt hat sich immer schon verändert. Und die Unternehmen, die sich darauf anpassen, die sich da verändern, die die Chance auch sehen in dieser Veränderung, die werden in Zukunft auch noch erfolgreich sein. Und ja, ist total spannend.
Wenn du hast jetzt gerade das Thema Recruiting auch angesprochen. Gemäß deiner eigenen Erfahrungen, ja, also wir haben ja vorhin kurz über in meiner Intro habe ich erwähnt, deine Position bei der REWE, aber auch sonst jetzt die letzten Jahre, welche Erwartungen haben denn die jungen Leute oder diese Generation Z jetzt auch an das Arbeitsleben und wie müssen denn Jobs aussehen, damit jetzt diese Gen Zler bei einem Unternehmen dann auch bleiben?
Genau, also da könnte ich jetzt auch viele Punkte anführen. Zum einen hatte ich gerade schon gesagt, Flexibilität. Flexibilität sehr individuell, dass man wirklich gucken kann, wie kann ich eigentlich mein Privatleben gut mit dem Job verbinden. Das können wir jetzt als Unternehmen doof finden, aber so, es ist einfach so, dass junge Menschen, gerade gut ausgebildete Menschen, einfach viele Möglichkeiten haben und sie gehen natürlich dahin, wo sie das einfach gut vereinbaren können. Und ich glaube, als Unternehmen sollte uns ja vor allem wichtig sein, dass die Ergebnisse am Ende stimmen. Von daher da möglichst flexibel und Flexibilität sieht für jeden anders aus. Also es gibt einige Menschen, die 4-Tage-Woche gut finden, aus welchem Grund auch immer, aber andere sagen, okay, ich finde es aber besser, ich fange gerne morgens früh an, da bin ich sehr hoch konzentriert, mache dann eher Feierabend und andere sagen, boah, eigentlich fange ich morgens erst lieber um 10 Uhr gerne an. So, und das ist aus Unternehmenssicht wieder gut, weil man guckt, okay, wo sind die Menschen am produktivsten? Natürlich immer, man muss die Dinge schon in Einklang bringen. Natürlich, wenn wir für Kunden erreichbar sein müssen, dann muss man sich schon im Team abstimmen. Das ist ein hoher Abstimmungsbedarf, je individueller es wird. Das ist so. Aber das ist möglich. Und es gibt im Team immer Leute, also es gibt immer, ne, wenn wir ein diverses Team haben, dann kriegt man das auch gut übereinander. Also Flexibilität ist ein Thema.
Darf ich da gerade mal kurz einhaken, Laura? Gerne. Und zwar, also das, was mir da jetzt auch eingefallen ist, ist, also manchmal, ich weiß nicht, ob es unseren ZuhörerInnen dann auch so geht, dann wird ja dieses Thema Flexibilität, das wird dann so oft mit einer 100%igen Flexibilität gleichgesetzt, ja. Und ich glaube, da muss man halt auch immer dann schauen, okay, wie sieht denn eigentlich die Umgebung und der Kontext aus und wie kann ich dann auch vielleicht Sachen übereinander bringen, vor dem Hintergrund, wie du sagst, nach Möglichkeiten zu schauen und nicht nach Hindernissen. Aber es ist nun mal so auch, dass verschiedene Kontexte, verschiedene Unternehmen haben auch, glaube ich, dann wiederum unterschiedliche Anforderungen. Und manchmal, sagen wir mal, ist dann vielleicht auch dieser Wunsch nach 100%, ich sag mal, Homeoffice oder nach einer 2- oder 3-Tage-Woche. Ja, ich bin jetzt ein bisschen in den Extremen gerade unterwegs, auch gar nicht realisierbar. Und dann ist es auch, glaube ich, wichtig und auch ehrlich von einem Unternehmen oder auch von der Führungskraft in dem Sinne, die Rahmenbedingungen so abzustecken und auch so vielleicht mit meinem Gegenüber zu kommunizieren, dass dann trotzdem beide mit einem guten Gefühl dann auch rausgehen und man dann auch sagt, okay, was geht nicht und was ist realistisch, oder?
Hast du vollkommen recht. Also, dazu auch meine Gedanken. Ich glaube, wichtig ist das, warum zu erklären. Ich glaube, wenn wir die richtigen Leute haben, dann glaube ich erstmal, dass die selbst, wenn wir sie mitnehmen, auch was Entscheidungsprozesse angeht und so weiter, Hintergründe, dass sie selbst eine gute Entscheidung treffen werden, dass sie sich im Team abstimmen werden. Und dann glaube ich, ist es, weil ich bin auch ein Fan davon, ich glaube nicht, es gibt Jobs, wo das möglich ist, 100% remote, aber in den meisten nicht. Vor allem ist es ein kulturelles Thema. Ich glaube schon, dass es für so eine, das ist ja schon nochmal diese Bindung im Team, dieses Teamgefühl und so, das entsteht, wenn man sich sieht. So. Und ich glaube, was wichtig ist, wir kriegen gerade mit, dass dann wieder, es wird dann von oben, also jetzt haben wir eine Situation gehabt in Corona, dass die Menschen, viele Menschen flexibel sein konnten. Das ist erstmal positiv für die Menschen. Jetzt kriegen wir gerade mit, dass viele Unternehmen sagen, so, wir wollen aber, dass die Leute wieder 3-4 Tage in die Büros kommen. Ja. Das wird dann von oben quasi aufoktroyiert. Und ich glaube, was immer wichtig ist, wir Menschen wollen das Warum verstehen und wir wollen quasi das Gefühl haben, dass wir da mitentschieden haben. Und ich glaube, das ist sehr, das sollten Unternehmen oder können sie berücksichtigen oder mehr nutzen, dass man sagt, okay, wir setzen uns mal im Team zusammen und gucken uns mal an, wie ist denn eigentlich unser Business? Was sind die Bedürfnisse unserer Kunden? Was ist eigentlich auch wichtig, damit sie in Zukunft erfolgreich sind? Wir müssen uns teilweise sehen oder ab und zu sehen. Und ich glaube, wenn wir im Team entscheiden, yo, wir kommen zu einem Commitment aus den und den Gründen, wir können das alle nachvollziehen, ist es wichtig, dass wir uns 2-mal in der Woche im Büro sehen. So, dann funktioniert das auch. Also ich sage gar nicht, dass wir alle nur noch von zu Hause aus arbeiten sollen, sondern ich glaube, wir sollten die Verantwortung in den Teams lassen und da genau erklären, was ist jetzt wichtig, was haben wir für Anforderungen. Und dann brauchen wir, da gebe ich dir recht, die richtige Lösung fürs Business. Es geht am Ende um Business-Ziele und um das bestmöglich zu erreichen und das quasi in Einklang zu bringen mit den individuellen Zielen. So, das ist halt die Herausforderung, aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel möglich.
Absolut, ja. Und da ist auch, finde ich, ist es legitim, ja, und ist auch gut so, dass in dem Fall die jungen Menschen, aber das würde ich jetzt jedem raten, ja, unabhängig davon, wie alt er ist, auch dieses Warum dann auch einfordert und eine Erklärung dafür auch zu bekommen, ja, finde ich gut.
Im besten Fall kommen sie selber drauf, weil sie sagen, okay, unsere Kunden erwarten das und das oder wir merken hier, wenn wir uns nie sehen, dann funktioniert es auch nicht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Wir Menschen wollen einbezogen werden, gerade heutzutage noch viel mehr. Es sind ja, wir haben ja in den Unternehmen die meist hoffentlich die richtigen Leute und kluge Menschen. Und ich glaube, da müssen wir einfach Räume schaffen. Und wenn ich selbst das Gefühl habe, ich habe das mitentschieden und ich sehe das, ich verstehe auch, warum das wichtig ist, ja, dann, was spricht denn dagegen? Dann machen es die Leute ja auch. Es ist aber immer was anderes, wenn es von oben gesagt wird, so auf einmal, wir nehmen euch alle Assets, alle Vorteile, die ihr jetzt hattet, nehmen wir euch weg und ihr müsst jetzt dann und dann, ohne zu begründen, warum. Und ich finde halt auch, es ist sehr individuell. Also es gibt Jobs, da ist mehr Homeoffice möglich, es gibt Jobs, da ist weniger möglich. So, und wir kriegen eine Gleichheit, kriegen wir sowieso nicht hin. Die Jobs waren auch vorher nicht gleich. Also wenn ich jetzt diese Diskussion, auch in der Logistik zum Beispiel oder im gewerblichen Bereich, die Jobs waren oft schon immer körperlich anstrengender. Da müssen wir auch gucken, wie kriegen wir es hin, dass die Menschen, dass die gesünder arbeiten können. Richtig. So, aber die Jobs waren schon immer alle unterschiedlich. Die sind nicht gleich. Und da müssen wir doch individuell gucken, was ist möglich in einem einzelnen Job? Und das sind individuelle Lösungen.
Richtig. Wir sind jetzt ein bisschen bei Flexibilität hängen geblieben. Was sind vielleicht sonst noch 2, 3 Sachen, wo du sagst, okay, das sind dann konkrete Erwartungen gerade von der Gen Z ans Arbeitsleben oder wie können dann auch Jobs dann aussehen oder wie können sich die Unternehmen da so ein bisschen, wie soll ich sagen, attraktiver machen dann auch gerade für diese junge Generation?
Genau, also das ist ein Thema Führung, würde ich sogar sagen, ist vielleicht sogar Nummer 1, Führung gerade jungen Menschen ist es wichtig, eine empathische Führungskraft zu haben. Wir haben es gerade schon gesagt, eine empathische Führungskraft, die den Menschen als Ganzes sieht, die das Potenzial sieht, die Menschen auch fördert, die gemäß der Stärken auch einsetzt, die Führungskraft, die wirklich Interesse daran haben, dass Menschen wachsen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr entscheidend.
Auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt wieder bei dem Thema hängen bleiben, aber da das ja auch mit unser Kernthema ist und so wie ich es jetzt auch verstanden habe und da stimmen wir uns, glaube ich, beide jeweils 100% zu, dass die Generation Z einen ganz besonderen Anspruch an das Thema Leadership hat und auch die Qualität von Leadership und Leadern ein super wichtiges Kriterium für deren Job- und Unternehmensauswahl ist. Wie sieht denn deine Perspektive überhaupt auf Führung aus und was macht denn für dich, Laura, gute Führung aus und was braucht es dazu?
Also, wo fange ich da an? Ich glaube, es hat sich, du hast gerade schon gesagt, insofern verändert, dass die Führungskraft nicht mehr der beste Fachexperte ist, wie das früher war, sondern Führungskräfte müssen nicht mehr alles im Detail wissen. Dafür ist die Welt zu komplex und dafür haben sie die einzelnen Fachexperten, sondern Führungskräfte, und das hat sich schon verändert, müssen natürlich ein Verständnis haben von dem Bereich, also das glaube ich schon. Sie müssen schon auch, ich sage nicht, die müssen gar keine Fachexpertise mehr haben, sondern sie müssen sich schon damit beschäftigen, brauchen vor allem eine Vision, wie soll mal der Bereich eigentlich in Zukunft aussehen, auf einer Metaebene. So, und auch ein Verständnis von, wie sieht eigentlich eine Strategie aus, wie komme ich da hin und so. Also so auch so Merkmale, die auch früher schon wichtig waren. Was entscheidend ist und wo, glaube ich, der Anteil auch größer sein muss im Führungsalltag, ist das Thema wirklich diese menschliche Komponente, was ich gerade gesagt habe. Den Interesse am Menschen zu haben. Ja, eine Führungskraft heute, die nur fachliche Themen kann, aber eigentlich kein Interesse daran hat, dass Menschen wachsen, dass sie sich weiterentwickeln können, die ist meiner Meinung nach keine gute Führungskraft. Da müssen wir andere Möglichkeiten finden. Das ist eine gute Fachkraft, aber keine gute Führungskraft. Ich glaube genau das. Führungskräfte sollten, und da gibt es verschiedene natürlich Tools auch, erstmal Interesse an den Menschen haben, das Potenzial fördern, erstmal sehen und fördern, die Stärken erkennen, dann aber auch ich finde es ganz schön, so dieser Satz, Führungskräfte sollen Energie geben und nicht nehmen. Also wenn ich ein Gespräch habe mit meiner Führungskraft, dann sollte ich am besten mal mit mehr Energie da rausgehen, als ich reingegangen bin. Und wie ist es heute in der Realität? Ist oft so, viele haben irgendwie erstmal schon mal Angst vor dem Gespräch mit der Führungskraft. Das ist schon eigentlich schräg. Und gehen raus und gehen mit weniger Energie raus. Also das funktioniert heute nicht mehr. Im Gegenteil, ne? Führungskräfte sollten deswegen ja auch so Dinge wie inspirieren, begeistern einfach, weil ich glaube, das ist einfach entscheidend, wenn wir einen guten Job machen wollen, wenn wir was bewegen wollen, wenn wir einfach Leistungen erbringen wollen. Ich glaube, das sind schon so Dinge, deswegen finde ich das ganz schön, Führungskräfte sollten Energie geben, sollten am Ende Potenzialentfalter sein, um das nochmal vielleicht zu ergänzen, und auch Talentmagneten, das finde ich auch ganz schön, das Wort, hat, glaube ich, die Jasmin Weiß mal irgendwo gesagt. Und das sehen wir auch immer mehr auch auf LinkedIn und so. Menschen folgen Menschen. Und dieses Talentmagneten, wir brauchen in Zukunft, Unternehmen brauchen nicht nur die HR-Abteilung, sondern auch die Führungskräfte, die nach außen zeigen, warum es sich lohnt, in dem eigenen Unternehmen zu arbeiten.
Ja, finde das auch schön, welche Begrifflichkeiten du da jetzt ins Spiel gebracht hast. Also gerade so dieses Potenzialentfalter, ja, wie soll ich sagen, da geht mir schon auch immer das Herz auf, ja, warum? Weil ich selbst auch von mir so ein Bild ganz tief in mir trage, ja, als Führungskraft. Das ist die, das sage ich auch immer, das ist so diese Rolle des Gärtners, ja, der quasi dafür sorgt, dass die MitarbeiterInnen dann auch aufblühen, ja, und du hast natürlich dann auch immer verschiedene Rahmenbedingungen, ja, mal ist es zu heiß, mal ist es zu kalt, mal regnet es und so weiter, und du musst dann halt immer dafür sorgen, dass trotzdem deine Pflänzchen dann auch wachsen und auch dafür sorgen, dass sich dieses Potenzial entfaltet. Sehr, sehr schön. Dann fand ich es auch noch schön, auch dieses Talentmagnet, ja, also da kann man sich jetzt auch vieles drunter vorstellen, auch gerade dieses Thema Anziehungskraft, und auch da bin ich bei dir, ja. Das ist Stichwort Corporate Influencer, ja, also uns kommt da auch jetzt eine immer mehr bedeutende Rolle zu, auch quasi sich selbst als Führungskraft und natürlich damit verbunden auch das Unternehmen nach außen entsprechend darzustellen. Am Ende des Tages ist natürlich auch im Sinne von Walk the Talk entscheidend, dass die Dinge dann auch so gelebt und umgesetzt werden, wie sie nach außen dann auch verkauft und kommuniziert werden. Und das, was du eben noch gesagt hast, ja, das mit dem Stärken, ja, da muss ich sagen, da hatte ich mal eine ganz tolle Erfahrung, ist jetzt, glaube ich, schon 2-3 Jahre her, war, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Pater Anselm im Kloster in Münster-Schwarzach. Und wir hatten damals so eine Übung gemacht, ja, wo quasi alle so leicht gebeugt durch den, also eine Gruppe sollte leicht gebeugt durch den Raum gehen und die andere stand dann quasi dahinter und hat dann so den jeweils anderen richtig aufgerichtet, ja. Und das war so ein ganz tolles Gefühl. Und es ging wirklich auch darum, dass ich als Führungskraft dafür sorgen soll, meine MitarbeiterInnen dann entsprechend auch aufzurichten und zu stärken, ja. Und so hilft mir das beispielsweise immer durch die von mir jetzt geschilderten inneren Bilder, dann auch Sachen in die Tat umzusetzen. Eine Frage an dich, die habe ich.
Joachim, noch
ja, bitte,
wichtig,
gerne.
Ich glaube, einen wichtigen Punkt habe ich noch vergessen, in der das gar nicht so einfach ist, das Thema Klarheit zu geben in einer immer komplexer werdenden Welt, wo wir gar nicht mehr wo wir alle Unsicherheit verspüren, auch für auch als Führungskraft natürlich, man kann nicht mehr alles wissen, wie sich Dinge verändern. Ich glaube, das ist eine wichtige Kompetenz, Klarheit zu geben und auch Prioritäten. Wir machen jetzt das und ne, wir könnten auch 100 andere Sachen machen. Und dafür brauchen wir aber auch Führungskräfte wieder psychologische Sicherheit, weil wir alle wissen nicht, wir wissen noch nicht mal, wie es in einem Jahr aussehen wird. Da verändert sich gerade so viel durch KI, neue Technologien und so. Und ich glaube, dieses Klarheit zu geben, ich habe das gut abgewogen, die Informationen, die ich habe, und wir gehen jetzt diesen Weg. So, und das heißt, und immer mal wieder natürlich nachjustieren und zu gucken, aber dann auch eine Entscheidung zu treffen, also klar zu geben und Entscheidung zu treffen, auch und auch bei dem Bewusstsein, dass es, also es kann natürlich sein, dass die Entscheidung auch falsch ist. So, aber ich glaube, das ist entscheidend, weil Führungskräfte, die nicht entscheiden, das wird schwierig, gerade in Zukunft. Und vielleicht da nochmal so ein allgemeiner Gedanke. Wir sehen ja gerade, dass junge Menschen immer weniger gerne Führungskraft werden wollen. Und ich glaube, das ist auch eine schwierige Zeit für Führungskräfte, weil es wird irgendwie, das sehen wir auch auf LinkedIn, Führungskräfte sollen das und das und das und sind schlecht und hier und so. Weil es ist ja, wir sind in so einer Transformationsphase. Es wird auf der einen Seite noch dieses erwartet, dass Führungskräfte alles im Detail wissen, ne, von älteren Generationen, weil sie es so gewohnt sind. Und die jungen Menschen oder generell die Mitarbeitenden haben ganz andere Anforderungen. Und diese Anforderungen, die jetzt gerade von allen Seiten gestellt werden, die kann ein Mensch gar nicht erfüllen. Sondern ich glaube, deswegen ist es gar nicht so einfach, heute Führungskraft zu sein.
Trotzdem, ja, sehe ich auch so, ja. Also ich manchmal habe ich auch den Eindruck, man will da so die eierlegende Wollmilchsau haben, wenn man dann über Führungskräfte dann spricht, weil sie gerade all diese verschiedenen Anforderungen denn bedienen soll. Trotzdem versuche ich ja immer über das, was ich so tue und gerade auch für meine jungen Führungskräfte, wie soll ich sagen, die Freude und den Spaß auch so an der Führung auch zu vermitteln und sage auch immer, natürlich dieses positive Menschenbild, was du auch eben erwähnt hast, vorausgesetzt, kann man Führung lernen. Führung gibt auch ganz viel, ja, und man sollte sich vielleicht so auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, indem man sich, und da beugt man auch dem vor, dass man sich da auch nicht verzettelt und wird da nicht von diesen ganzen Anforderungen dann auch entsprechend erschlagen, ja. Also ich sehe es wirklich auch als meine Hauptaufgabe neben der Führung selbst, auch immer wieder zu vermitteln, dass Führung sehr, sehr bereichernd sein kann und bin auch dann wirklich in der Mission unterwegs, dass ich sage, ich möchte dem auch so ein bisschen entgegenwirken, dass wir gerade die Situation, wie du sie auch beschrieben hast, haben, dass sich immer weniger auch bereit erklären, dann sozusagen in Führung zu gehen, ja.
Ich glaube, es braucht Unternehmen müssen das einfach oder auch das Top-Management erkennen, wie die Situation gerade ist und dann auch eine klare Erwartungshaltung definieren. Also was erwarten wir von unseren Führungskräften? Weil viele sind sich ja gerade so, oh Gott, das soll ich auch noch machen. Ich soll mich auch noch um die Menschen kümmern, aber ich muss doch auch das und das alles machen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es da einfach auch Klarheit von oben gibt für Führungskräfte. Was erwarten wir eigentlich? Was ist uns wichtig? Und das bedeutet auch in der Konsequenz, dass Dinge, die vielleicht früher uns mal wichtig waren, heute nicht mehr wichtig sind, weil alles auf einmal geht nicht.
Absolut, ja. Weil sonst hast du ganz oft eine Situation, dass Führungskräfte in diesem Dilemma natürlich drin sind und versuchen, dieses fast unmögliche Spagat fachlich zu führen, ja, und diese Themen auch alle dann zu bedienen. Und dann wird dieses Thema menschliche Führung immer weiter nach hinten geschoben und sie, und das kann ich auch gut verstehen, fassen das immer als so ein Add-on auf, das noch Zeit und Energie dann auch bindet und werden dem gar nicht gerecht. Und aus diesem Dilemma, glaube ich, muss man dann auch aus der Unternehmensleitung heraus die Rahmenbedingungen so vergeben, dass man sich wirklich auch auf das Thema Führung dann entsprechend konzentrieren kann. Ja.
Genau. Die Aufgabe von Führungskräften ist führen.
So ist es, ja. Eine Sache noch, weil du das auch ganz eben zum Schluss genannt hast, und zwar hast du das subsumiert unter diesen Begrifflichkeiten Klarheit und Prioritätensetzung und damit verbunden auch den Begriff der Entscheidung ins Feld geführt. Also das erlebe ich ehrlich gesagt auch immer wieder, auch gerade heute in dieser Zeit, wo vieles in Bewegung ist. Ja, du hast ja im Prinzip in diesem Makrokosmos, was alles außerhalb der Unternehmen passiert, täglich im Prinzip eine neue Situation, eine neue Welt, auf der du dich einstellen musst, dementsprechend entweder dadurch getrieben und oder auch durch andere Sachen verändern sich die Unternehmen. Du hast im Prinzip, hat jedes Individuum einen ganzen Potpourri an Sachen, wo man sich Dinge auswählen muss. Und ich glaube, da ist wirklich auch eine Hilfestellung dann auch notwendig seitens der Führungskraft zu sagen, okay, ich gebe A, einen Rahmen vor, in dem ihr euch so ein bisschen orientieren könnt und auf der anderen Seite auch ganz konkret, wie von dir eben gesagt, eine Entscheidung. Also ich erlebe dann manchmal wirklich immer, als würde sich so ein Knoten auflösen und du siehst so ein Strahlen in den Augen von den Mitarbeitern, wenn du dann mal auch eine Entscheidung triffst und die kann, wie du auch erwähnt hast, durchaus mal unter unsicheren Bedingungen dann auch getroffen werden. Das sieht man dem oder derjenigen dann auch nach. Da ist auch Erklärung, warum dann wichtig, aber Hauptsache wird man eine Entscheidung getroffen, ne?
Entscheidungen sind ja per se immer unter Unsicherheit, weil sonst ist keine Entscheidung eigentlich, ne? Sonst ist es eigentlich liegt's auf der Hand. Entscheidungen sind dann notwendig, wenn wir eben nicht wissen, was richtig ist, wenn es unsicher ist. Und dafür sind Führungskräfte letztendlich da. Und deswegen auch müssen wir immer auch genau die Rahmenbedingungen, die Führungskräfte auch haben, psychologische Sicherheit. Also wir müssen auch immer die Seite der Führungskräfte berücksichtigen. Und auch Führungskräfte brauchen eine Kultur der psychologischen Sicherheit, weil sie müssen ja auch vorangehen und mutig sein und mal Dinge entscheiden, die vielleicht auch falsch sind. Und ich hatte da nie ein Problem mit, auch Entscheidungen zu treffen, wo ich dann auch nachher sage, wow, das war eine schlechte Entscheidung oder eine falsche Entscheidung. Ich wusste es halt nicht besser. Oder zu sagen, okay, wir haben verschiedene Dinge, gerade im HR hat sich viel verändert, im Recruiting zum Beispiel haben wir viel ausprobiert. Auch viele Dinge, wo wir gesagt haben, da haben wir jetzt Geld investiert, haben wir mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Dafür haben aber vielleicht 5 Sachen nicht funktioniert, 2 aber schon. Und das waren genau die richtigen und die machen wir jetzt. Und ich glaube, diese Kultur brauchen wir mehr, ne? Dieses Unternehmerische, dieses mal experimentieren, auch mal einfach ausprobieren. Und das bedeutet in der Konsequenz immer, dass es auch Dinge gibt, die nicht so gut laufen, aber dafür findet man heraus auch die Dinge, die gut passen. Und das ist einfach entscheidend. Dafür muss sich die Kultur in vielen Unternehmen einfach verändern, weil viele trauen sich das nicht.
Das stimmt, ja. Ich nenne dir jetzt mal 5 Begriffe, Laura, welche für mich im Kontext von Leadership sehr wichtig sind. Und ich möchte jeweils von dir einfach mal so ein paar Gedanken dazu hören. Mein erster Begriff ist Vertrauen.
Vertrauen ist die Grundlage für alle Beziehungen und auch im Arbeitskontext. Ich glaube auch, wir sollten erstmal gerade als Führungskraft oder generell Vorschussvertrauen geben. Erstmal das Gute in den Menschen annehmen. Weil ich glaube, wir werden dafür eher belohnt als enttäuscht.
Zweiter Begriff, Empathie.
Empathie ist eigentlich die Superkompetenz in Zukunft. Früher vielleicht manchmal belächelt. So Empathie steht im Widerspruch zu starken, durchsetzungsfähigen Führungskräften. Was aber gar kein Widerspruch ist, sondern eigentlich mit Empathie können wir so viel bewegen, können wir Menschen inspirieren, bewegen und ja, sie dazu bewegen, einfach wirklich Großes zu leisten und wirklich motiviert zu sein, einfach einen guten Job zu machen.
Dritter Begriff, Mindset.
Mindset ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, das Mindset ist sehr entscheidend. Also zum Beispiel, mir fällt gerade sofort ein, in Bezug auf alle Themen eigentlich, wie gehen wir eigentlich mit Herausforderungen und so weiter. Und da habe ich ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset, das mir jetzt direkt in den Sinn gekommen. Also dieses, ne, glaube ich, ich kann Dinge auch verändern, und oder glaube ich, es ist alles so, ich kann mich nicht weiterentwickeln, und deswegen kann ich das und das Ziel nicht erreichen. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir alle dieses Mindset haben, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir Dinge lernen können, und dass wir Großes erreichen können. Also das habe ich auch an mir erlebt, dass ich früher sehr dieses Fixed Mindset hatte. Und heute denke ich mir, wenn ich das Ziel habe und das unbedingt machen möchte, dann werde ich da irgendwie hinkommen. Dann werde ich alles dafür tun und dann werde ich es irgendwie schaffen. Und das heißt ja nicht, dass ich es alleine schaffen muss, sondern es heißt auch, und das ist auch eine wichtige Kompetenz, Menschen um Hilfe zu fragen. Hm. Menschen, die vielleicht besser sind in einem Bereich als ich, aber die mir helfen können, die mir einen Kontakt machen können oder so. Und ja, ich glaube, das wird mir dazu einfallen.
Ja, vielen Dank. Viertens. Unter dem vierten Begriff zwei Worte. Mental Health und Resilienz.
Oh, auch extrem wichtige Themen heute, aber noch viel mehr in Zukunft. Also ich glaube, gerade diese, gerade von Superkompetenz gesprochen, da würde ich Resilienz auf jeden Fall zuzählen. Was ich merke ist, oder wir sehen ja auch die Zahlen, Burnout-Quoten, psychische Erkrankungen werden größer. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, also wir können die Anforderungen, die an uns gestellt werden, die Welt können wir nicht verändern, die Welt können wir nicht bremsen, sondern das wird so kommen und dafür brauchen wir in den Unternehmen Lösungen. Ich glaube, wir müssen die Menschen stärken, was Resilienz angeht. Und was wir merken ist, dass viele Menschen einfach gar nicht gelernt haben, wie komme ich eigentlich mit in so einer Welt klar. Ne? Also keine Resilienzstrategien haben, weil wir das in der Schule nicht lernen, auch in den Unternehmen nicht. Und damit zum Beispiel bei Rewe auch viel gemacht, dass wir sagen, okay, wir müssen hier verschiedene Angebote schaffen und eigentlich muss jeder irgendwie lernen, Resilienzstrategien lernen, weil sonst funktioniert das in Zukunft nicht mehr.
Fünfter Begriff, künstliche Intelligenz.
Ja, ich glaube wahrscheinlich das Wort diesen Jahres, künstliche Intelligenz. Dazu würde mir einfallen, dass jedes Unternehmen sich mit künstlicher Intelligenz und mit den Chancen, natürlich auch mit den Risiken, hat auch Risiken, aber mit den Chancen vor allem auch auseinandersetzen sollte. Ich glaube, das ist jetzt heute extrem entscheidend, weil künstliche Intelligenz extrem viele Möglichkeiten bietet. Dass es wichtig wird, dass wir die Mitarbeitenden dafür auch befähigen. Und das ist gerade in Zukunft da, ich weiß gar nicht, ob ich den Satz jetzt so richtig zusammenbekomme, aber das finde ich ganz schön, dass künstliche Intelligenz eben ja nicht alles in Zukunft ersetzen wird, sondern dass genau diese Themen wie Empathie und so, die eigentlich uns Menschen vorbehalten sind und die wir auch wahrscheinlich immer besser können, dass das immer wichtiger wird, aber dass wir vor allem lernen müssen, als Menschen mit künstlicher Intelligenz umzugehen und sie als Hilfe quasi zu nutzen und dass eher in Zukunft werden, nicht die KI wird quasi Menschen den Job wegnehmen, sondern Menschen, die mit KI gut umgehen können, werden Menschen, die das eben nicht können und nicht bereit sind, mit KI zu arbeiten, werden den Job wegnehmen. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Also KI hilft uns eigentlich in Zukunft vielleicht von Arbeiten wegzukommen, die eh eigentlich vielleicht auch gar nicht so schön sind, sondern genau, KI wird uns unterstützen und wird die Jobs hoffentlich, aber ich bin ganz sicher, besser machen.
Ja, vielen Dank auch, also dass du dich auch darauf eingelassen hast, diese fünf Begriffe, die aus meiner Sicht wichtige Themen sind, gerade im Kontext von Leadership, dass du die so kommentiert hast. Das bedurfte jetzt auch keiner weiteren sozusagen Rückkommentierung meinerseits zu dem, was du hier gesagt hast. Ja, liebe Laura, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema Gen Z und Leadership begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Laura, ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Ich glaube, dieses wirklich authentisch sein, dieses, weil ich weiß, dass ganz viele und wahrscheinlich auch viele, die deinen Podcast hören, die wahrscheinlich tendenziell empathisch sind, dass man wirklich das als Superkompetenz, als Superstärke sieht und nicht irgendwie als Schwäche oder so, sondern dass man wirklich ja da einfach mal stolz drauf ist, dass man diese Kompetenz hat und die auch weiter ausbauen sollte.
Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage am Ende unseres Gesprächs, Laura, ist, wir haben ja ausführlich über die Gen Z und auch über, ich sag mal, New Leadership gesprochen. Und welche drei Dinge sollte ich beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You aus dem, was du eben sehr anschaulich und eindrucksvoll geschildert hast, mitnehmen?
Dass eigentlich die Bedürfnisse, die die Generation Z gerade sehr laut stellt, fordert, dass das eigentlich menschliche Bedürfnisse sind. Das zum einen und das andere wirklich mal in den Generationendialog zu gehen, also die Junge mit der älteren Generation andersrum und wirklich mal versucht zu verstehen, was ist denn das Bedürfnis dahinter und das wirklich mit einem, ohne Vorurteile, sondern mit einem positiven Menschenbild, mit einer, mit der Annahme, dass, dass jeder Mensch eigentlich was Gutes bewirken möchte.
Ja, auch dafür vielen Dank und also sehr gerne bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer am Ende unseres Gesprächs um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, das Thema Leadership positiv zu gestalten und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Also ich glaube vor allem, was mir wichtig ist, diese Veränderung, die wir gerade überall sehen, die als Chance zu sehen. Also wirklich nicht alles, weil das sehen wir auch gerade, dass viele vieles negativ sehen, wie die Entwicklung ist und so weiter, sondern und so, dass viele in diese Opferrolle gehen, so das verändert sich alles und es ist alles schlecht und so, sondern eher wieder in diese aktive Rolle zu kommen und zu sagen, okay, es verändert sich, aber was ist denn die Chance und was ist denn vielleicht auch gut an der Veränderung? Was können wir selbst gestalten? So, und dann wirklich auch, möchte ich dafür aufrufen, wirklich genau diese aktive Rolle einzunehmen. Wir brauchen einfach Menschen in Zukunft noch viel mehr, die einfach auch aktiv sind, die ins Risiko gehen, die mutig sind, die mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht auch nachher falsch ist, die das auch mal aushalten müssen, leider, dass man auch negative Kritik bekommt. Aber genau das ist wichtig und das ist für mich auch nochmal ein Learning, dass ich so mir auch, ich nehme mir halt sehr viel zu Herzen, was andere Menschen sagen, aber mittlerweile differenziere ich da sehr, sehr stark. Also ich gucke mir genau an und diese Metapher finde ich ganz schön, die ich gerade auch schon mal genannt habe, sind die Menschen im Spielfeld oder am Spielfeldrand? Und Menschen, die am Spielfeldrand sind, immer nur meckern und sagen, was irgendwie nicht gut ist und so. Das nehme ich mir nicht mehr zu Herzen, weil ich glaube, man muss selber im Spielfeld stehen, um auch Dinge beurteilen zu können und um auch kritisch sein zu können.
Ja, vielen Dank. In der Tat sehr mutmachend. Ja, und vielen Dank, liebe Laura, für dieses sehr inspirierende, erfrischende und auch aus meiner Sicht sehr, sehr positive Gespräch. Ich wünsche dir, dass du noch ganz vielen Menschen auf ihrer Reise zu einer besseren Arbeitswelt unterstützen darfst. Vielen, vielen Dank.
Danke, Jochen. Hat sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr schönes Gespräch.
Sehr gerne.
Wow, gerade fühle ich mich wie ein Streichholz, was förmlich durch Laura Bornmann mit ihrer Leidenschaft für die Themen New Work, Gen Z und Leadership angezündet wurde. Aber darüber hinaus war es für mich in dieser Folge sehr beeindruckend, was Laura gerade zu Beginn unseres tollen Gesprächs über sich selbst erzählt hat. Laura selbst hat sich als inspirierend, ansteckend, empathisch bezeichnet und ich glaube, wir konnten all diese Eigenschaften auch eben live in dem Gespräch erleben. Toll auch Lauras Mutmacher-Plädoyer am Ende unseres Gesprächs, wo sie uns Mut macht, indem sie sagt, dass wir Veränderungen als Chance sehen sollten und dass wir Menschen brauchen, die aktiv sind, ins Risiko gehen, Entscheidungen treffen und mutig sind, ganz im Sinne von im Spielfeld stehen. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, wenn Laura Bornmann über die Gen Z spricht, dann sind ihr zunächst zwei Sachen wichtig. Zum einen, die junge Generation hat keine für sie ganz besonderen Bedürfnisse, sondern sie hat vor allen Dingen menschliche Bedürfnisse, welche andere Generationen auch haben, welche aber auch hinsichtlich der aktuellen Arbeitsmarktsituation in diesem Kontext sehr selbstbewusst von ihr geäußert werden. Zum anderen sollten Unternehmen aufpassen, dass sie den Fokus nicht nur auf die junge Generation legen, sondern auch durch die Gen Z geäußerten Bedürfnisse auf ältere Generationen diese übertragen und hier auch für eine gute generationsübergreifende Zusammenarbeit sorgen. Also nicht nur das Neue zu wertschätzen, was die junge Generation einbringt, sondern auch den Fokus auf die ältere Generation zu legen. Was macht die Gen Z also aus? Zunächst mal gilt es, bestehende Vorurteile gegen die junge Generation mit Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden, aufzuräumen. Sie sind zum Beispiel nicht weniger leistungsbereit als alle anderen Generationen. Hier hilft einem als Führungskraft übrigens ein positives Menschenbild, das davon ausgeht, dass jeder Mensch gerne etwas leisten möchte, wir alle intrinsisch motiviert sind, wir alle etwas bewegen und etwas Gutes erreichen wollen. Gen Z ist üblicherweise sehr technologieaffin und nutzt dadurch auch schon sehr intuitiv neue und digitale Technologien. Hier können Unternehmen profitieren und im Rahmen der generationsübergreifenden Arbeit auch Instrumente wie Reverse Mentoring einsetzen, damit ältere Generationen von der jungen Generation lernen. Gen Z ist sehr sinnorientiert, was sicherlich Vorteile für Unternehmen bietet, aber auch bedeutet, dass Unternehmen das Warum erklären müssen und auch Haltung gezeigt werden sollte. Jungen Menschen ist Flexibilität sehr wichtig und auch hier gilt es, die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen, indem man geeignete Rahmenbedingungen schafft. Aus den Bedürfnissen der Gen Z resultieren auch deren Anforderungen an Jobs, Unternehmen und Führungskräfte. Man möchte beispielsweise bezüglich Flexibilität, Job und auch Privatleben gut miteinander in Einklang bringen. Hier sollten Unternehmen zwar geeignete Rahmenbedingungen schaffen, dennoch ist das auch immer in den Unternehmenskontext mit einzubeziehen und hier geht es selbstverständlich auch immer um eine Lösung im Rahmen derer Businessziele erreicht werden können und idealerweise im Einklang mit den individuellen Bedürfnissen gebracht werden können. Welche Vorurteile kennt ihr gegenüber der Gen Z und wie steht ihr zu diesen? Was macht für euch die Gen Z aus? Wodurch zeichnet sie sich aus? Und was können wir von der Gen Z lernen? Wie müssen Jobs aussehen, damit Gen Zler bei einem Unternehmen bleiben? Und welche Rahmenbedingungen sollten Arbeitgeber schaffen, um ihre Attraktivität für die Gen Z zu erhöhen? Zweitens, die Gen Z hat einen ganz besonderen Anspruch an Leadership und die Qualität von Leadership und Leadern ist ein super wichtiges Kriterium für deren Job- und Unternehmensauswahl. Jungen Menschen ist es wichtig, eine empathische Führungskraft zu haben, die den Menschen als Ganzes sieht, die das Potenzial sieht, die Menschen fördert, die Menschen gemäß ihrer Stärken auch einsetzt und die ein wirkliches Interesse daran haben, dass Menschen wachsen. Führung ist für Laura Bornmann der Schlüssel für New Work und für eine Kulturveränderung. Die Führungskraft ist heute nicht mehr der oder die beste Fachexpertin, braucht aber dennoch auf der Metaebene eine Vision, wie der eigene Fachbereich am besten aussehen sollte und eine Strategie, wie man dorthin kommt. Was allerdings entscheidend ist, ist die menschliche Komponente, das heißt ein echtes Interesse am Menschen. Führungskräfte sollen also Stärken erkennen, das Potenzial sehen und fördern und sie sollten mehr Energie geben, anstatt zu nehmen. Sie sollten inspirieren und begeistern. Laura sagt, Führungskräfte sollten Potenzialentfalter sein und Talentmagneten. Menschen folgen Menschen und deshalb sollten Führungskräfte auch nach außen zeigen, warum es sich lohnt, in dem eigenen Unternehmen zu arbeiten. Last but not least sollten Führungskräften auch ihren MitarbeiterInnen Klarheit in einer immer komplexeren Welt geben. Klarheit zu geben, Prioritäten zu vereinbaren und den richtigen Fokus zu setzen, sind wichtige Führungskompetenzen. Für dieses Klarheit geben und auch unter unsicheren Bedingungen Entscheidungen zu treffen, bedarf es für Führungskräfte einer psychologischen Sicherheit und einer Klarheit von oben seitens der Unternehmensleitung, damit sich, wie Laura sagt, Führungskräfte auf ihre Hauptaufgabe, das Führen, konzentrieren können. Wie sieht eure Perspektive auf Führung aus? Was macht für euch gute Führung aus und was braucht es dazu? Laura sagt, Führungskräfte sollten Potenzialentfalter sein und Talentmagneten. Wie gelingt es euch, das Potenzial von MitarbeiterInnen zu entfalten und Talente anzuziehen? Durch was gelingt es euch als Führungskräfte, euren MitarbeiterInnen die notwendige Klarheit zu geben? Und wie fordert ihr als MitarbeiterInnen diese Klarheit von euren Führungskräften ein? Drittens, was sind Lauras Anmerkungen zu 5 Begriffen, welche im Kontext von Leadership sehr wichtig sind? Vertrauen ist die Grundlage für alle Beziehungen. Man sollte erstmal, insbesondere als Führungskraft, einen Vertrauensvorschuss geben. Empathie ist die Superkompetenz der Zukunft. Mit Empathie können wir inspirieren und Menschen dazu bewegen, Großes zu leisten. Mindset ist sehr entscheidend und zwar in vielerlei Hinsicht. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie ich mit Herausforderungen umgehe, ob ich ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset habe. Also glaube ich daran, Dinge zu verändern oder nicht. Wir sollten das Mindset haben, dass wir uns weiterentwickeln können und Dinge lernen können. Mental Health und Resilienz sind extrem wichtige Themen, sowohl heute als auch zukünftig. Gerade bei Resilienz handelt es sich ebenfalls um eine Superkompetenz, um mit den Anforderungen, die an uns gestellt werden, adäquat umzugehen. Hier gilt es, die Menschen so zu stärken, damit sie mit dem klarkommen, was in unserer komplexeren Welt passiert. Jedes Unternehmen sollte sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, mit den Risiken, aber vor allen Dingen mit den Chancen. KI bietet extrem viele Möglichkeiten und es ist wichtig, hier die MitarbeiterInnen auch entsprechend zu befähigen. Wir müssen als Menschen lernen, mit künstlicher Intelligenz umzugehen und sie als Hilfestellung zu nutzen. Nicht KI wird Menschen den Job nehmen, sondern Menschen, die mit KI gut umgehen können, werden Menschen den Job wegnehmen oder diese ersetzen, die das nicht können. Welche Bedeutung messt ihr den Begriffen Vertrauen, Empathie und Mindset insbesondere im Kontext von Leadership bei? Was tut ihr konkret, um eure Resilienz und eure mentale Gesundheit zu stärken? Wie steht ihr zur künstlichen Intelligenz? Welche Risiken seht ihr und welche Chancen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.